30 über 90. Annette Gröschner fragt Autorinnen und Autoren, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich warst du 1990? Und sie fragt danach, welche Bedeutung dieses Jahr für sie und ihr Werk hat. Rückblicke auf das Jahr 1990 in 30 Minuten.
Für Anna Hahn war das Jahr 1990 ein glückliches Jahr. Ende 1989 war sie aus dem DDR-Gefängnis entlassen worden, wo sie wegen versuchter Republikflucht gesessen hatte. Sie studierte Kunstwissenschaften und wurde Autorin. In dem Roman Gegenüber von China hat sie ihre Erfahrungen der Vor- und Nachwendezeit und ihre Zeit im Gefängnis aufgeschrieben. Weitere Romane sind Das Drei-Tage-Buch von 2014 und Das Herz des Aals 2017. Anna Hahn ist auch als Sachbuchautorin für Punk- und Fußballkultur bekannt.
Ja, hallo Anne. Schön, dass du dich mit mir unterhalten willst über das Jahr 1990. Man kann kaum glauben, dass es schon 30 Jahre her ist. Ich bin irgendwie, denke manchmal, das ist gestern gewesen und andererseits ist es dann wieder so vollkommen weit weg. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
Ja, hallo Annette, danke, dass du mich eingeladen hast. Mir geht's ähnlich, aber das ändert sich auch. Wenn diese Jahrestage so hochkommen, dann sagt man sich plötzlich, huch, stimmt. Und dann fange ich aber auch an zu zählen und denke, ach, wirklich, ja, 25, 30 Jahre. Ja, ist ganz seltsam. Manches ist noch frisch und manches ist sehr weit weg.
Ja, und man hat ja auch das Gefühl, das hast du wahrscheinlich am meisten oder viel stärker als ich, dadurch, dass du natürlich auch immer wieder gefragt wirst, alle 5 Jahre ändert sich ja vielleicht auch die Geschichte, die man erzählt, oder?
Ja, das ändert sich und ein anderes Phänomen ist, dass es mir immer unglaublicher vorkommt, dass das mir passiert ist, also dass ich die gleiche Person bin. Ich habe eher das Gefühl, ich erzähle von einer Verwandten oder jemandem, den ich kenne, aber das bin doch nicht ich.
Ja, wir kommen gleich drauf, weshalb das so ist. Vielleicht am Anfang die Frage, die ich allen stelle, mit denen ich rede, bei Shishi Pop, bei Schubladen, wo ich ja auch mitgemacht habe, diesem Ost-West-Stück, da gibt es am Ende die Frage in den Bilanzen an die Ostfrauen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich warst du 1990? Und die Frage geht jetzt auch an dich.
11.
11. Das ganze Jahr über.
Nein, natürlich nicht. Aber gemessen daran, was sich verändert hatte zum Jahr vorher, war ich sehr, sehr glücklich.
Kannst du sagen, was du für eine Person warst 1990?
Da war ich ein ziemlich zerzaustes, junges Mädchen, was sich uralt fühlte, aber eigentlich ganz am Anfang von allem stand und das nur noch nicht begriffen hat, verstanden hat.
Das mit dem Uralt finde ich wahnsinnig interessant, weil ich habe jetzt die zweite Ausgabe deines Buches, wir können ja da auch noch drauf kommen, da gibt es ein Foto von dir vorne auf dem Umschlag. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre nachgestellt, weil du eigentlich jetzt jünger aussiehst als auf dem Bild. Geht es dir auch so oder ist es nur so eine ganz persönliche oder private Vorstellung von mir?
Nein, ich war auch erschrocken, als ich das Bild gesehen habe und ich wollte das überhaupt nicht auf dem Buch haben, aber der Grafiker des Ventilverlags hat drauf bestanden, weil da eigentlich alles schon drin ist und ich habe mich damals wirklich in diesem Moment, wo das Foto geschossen wurde und ich 22 Jahre alt war und meine Flucht gerade gescheitert war, habe ich mich furchtbar alt gefühlt und heute fühle ich mich jünger. Doch, das stimmt schon. Kommt hin.
Wer hat das Foto gemacht?
Die russischen Grenzsoldaten.
Diese Flucht war im Jahr 1989?
Ich bin im Mai 1989 mit einer DDR-Jugendtouristreisegruppe und einem Kumpel, also wir beide zusammen, aufgebrochen zu einer ganz normalen Touristenreise ans Kaspische Meer. Und wir haben uns von der Gruppe abgesetzt und haben versucht, über die Grenze zum Iran zu gelangen, von Aserbaidschan aus. Wurden gefasst, festgenommen und zurückgebracht, erstmal nach Baku, wo die Reisegruppe auf uns wartete, und dann zurück nach Berlin und sind in Ost-Berlin, in der Hauptstadt der DDR, ins Gefängnis gekommen und dann über verschiedene Stationen haben wir einen Prozess gehabt und die Haftstrafe angetreten und sind durch eine Amnestie freigekommen. Und ich kam am 17. November 1989 wieder frei.
Du hast diese Geschichte in dem Buch 13 Sommer beschrieben als literarische Geschichte. Das ist dann aber nochmal, ich glaube 2005 ist es erschienen, ne? Und 2014 ist nochmal eine Neuausgabe erschienen. Wieso kam es zu diesem anderen Titel und was hast du verändert? Weil es steht Neuausgabe da.
Es ist eine Taschenbuchauflage und da der Verlag nicht mehr existierte, bei dem die gebundene Ausgabe rauskam, wollte der Ventilverlag, die Taschenbuchausgabe gemacht haben, die wollten einfach gerne einen anderen Titel haben und dass es anders aussieht. Es ist im Grunde das gleiche Buch. Es gibt ein paar kleine Kürzungen und ich war eigentlich damit einverstanden, dass es einen anderen Titel geben würde, weil mir das 13 Sommer zu niedlich erschien im Nachhinein. Ja. Wir haben lange, lange überlegt, wie man diesen geografischen Wechsel oder den Wunsch einer Flucht ausdrücken könnte im Titel. Das ist nicht einfach. Wir haben lange, lange, lange überlegt. Und ich bin letztendlich auf diesen Titel gekommen, weil ich ein ganz großer Klaus-Mann-Fan bin. Und das ist eine Erzählung von ihm, die von Nordamerika aus auf China schaut. Die habe ich gerade entdeckt gehabt für mich, diese Erzählung, als ich aufbrechen wollte, also als ich meine Flucht geplant habe. Und da lag für mich viel drin, viel Sehnsucht, viel Gefühl, was ich auch Klaus Mann zugeschrieben habe, wie das ist, wenn man den Kontinent wechselt und seine Heimat verliert. Und da bin ich einfach drauf gekommen und habe das dann aber auch als Redewendung einbauen müssen. Und es ist mir gelungen, eine Stelle zu finden, wo ich diese Redewendung oder diesen Halbsatz gegenüber von China krabbelten wie auf einem Berg herum unterbringen konnte.
Aber es war ja nicht gegenüber von China, sondern es war Iran, oder? Was war gegenüber?
Wenn man den Kaukasus mit viel gutem Willen geografisch als gegenüber von China einordnen möchte, kann man das so durchgehen lassen. Zwinker, zwinker.
Aber nochmal kurz zur Erklärung. Wie war euer Fluchtplan damals? Wo wolltet ihr hin?
Na, wir haben ein paar Monate lang überlegt, wie wir rauskommen aus der DDR. Und da in Magdeburg die Szene, die überwacht wurde, recht klein und überschaubar war, war uns klar, wir können uns nicht in Richtung Westen bewegen. Wir können nicht in Berlin abhauen und wir können auch nicht in einen Zug nach Prag steigen. Es gab ja in Magdeburg nur einen Bahnsteig, wo die Züge abfuhren. Also mussten wir einen Weg wählen, der erstmal unauffällig aussieht. Und da war mein erster Gedanke, wir könnten über Polen, also nach Polen abhauen und durch Polen laufen, um nach Georgien zu kommen, was eine Grenze zur Türkei hat, weil wir eigentlich in die Türkei wollten. Und da hat dann aber schon der Matthias, mein Fluchtkumpel, gesagt, du hast eine Macke, da mache ich auf keinen Fall mit. Ich laufe nicht ein halbes Jahr durch Polen und ums Schwarze Meer rum. Und als wir dann los wollten und tatsächlich eine Jugendtouristreise buchen konnten, durch viele Zufälle und Tricks, habe ich gesagt, wir wollen nach Georgien. Und das ging nicht, weil da Unruhen waren im April 1989. Und im Nachbarland Armenien war ein Erdbeben gerade gewesen. Die haben also auch keine Ausländer reingelassen. Also dachten wir uns da in Magdeburg im Reisebüro, naja, das bisschen Kaukasus von Aserbaidschan aus bis zur Türkei, da ist eben ein bisschen Iran dazwischen, na und. Das schaffen wir schon.
Ja, zum Glück seid ihr nicht weit gekommen. Wahrscheinlich, du hast es ja erzählt, dass da ein ziemlich breiter Fluss war. Du hast es dann aufgeschrieben. Wann hast du überlegt, dass du darüber einen Roman schreiben könntest? War das schon von Anfang an klar? Also als du im Gefängnis saßt und überlegt hast, wie bearbeite ich, aber wie arbeite ich das auch für mich? Oder ist das eine Geschichte, die du erst viel später für dich in Angriff genommen hast?
Nee, es war tatsächlich etwas, was schon im Knast gewachsen ist. Und zwar auch durch den wunderbaren Zuspruch der anderen Gefangenen. Ich habe halt auch mir viel Zeit damit vertrieben, Geschichten und Romane, Filme zu erzählen, die ich bis dahin gesehen hatte, gelesen hatte. Und mich zu so einer Märchentante ein bisschen auch entwickelt. Also gerade wenn wir dann mehrere Frauen waren. Und da habe ich sehr oft gehört, Mensch, Du kannst so schön erzählen, schreib doch das mal auf. Schreib doch mal ein Buch über das, was wir hier erlebt haben. Und das hat sich tatsächlich festgesetzt, irgendwo im Hinterkopf, ohne eine gleiche Umsetzung zu finden. Und ich habe wirklich viele Jahre drüber nachgedacht und habe es mir auch nicht zugetraut und verschiedene Anläufe genommen, bis ich irgendwann, ich glaube nach 7 Jahren Nachdenken, auf die Idee kam, ich könnte doch das, was mir allein passiert ist, in 3 Frauen aufteilen und habe dann nicht mehr diesen autobiografischen Fokus. Und das war die richtige Lösung. Dann hat es aber noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich angefangen habe zu schreiben. Und dann konnte ich es aber innerhalb von 1,5, 2 Jahren runterschreiben. Aber es war ein sehr langer Prozess.
Und haben die ehemaligen Gefangenen das dann auch gelesen später? Weißt du das?
Gute Frage, weiß ich nicht. Ich habe keinen Kontakt mehr im Moment. Ich hatte noch zu einer, mit der ich auch eng befreundet war, Kontakt gehabt. Aber ich hatte den Eindruck nach ein paar Jahren, dass ihr das eher wehtat, durch mich an die gemeinsam verbrachte Zeit erinnert zu werden. Und vor jetzt wenigen Jahren habe ich tatsächlich einen Mann kennengelernt, der mit meinem Fluchtkumpel in einer Zelle saß. Der ist aber immer noch sehr beschäftigt und ist nicht zum Lesen gekommen. Der hat das Buch auch, also da habe ich kein Feedback. Aber vielleicht, wenn er mal in Rente geht, liest er das ja und meldet sich bei mir. Mal schauen.
Ja, können wir einen Ausschnitt hören? Vielleicht kannst du auch noch sagen, ungefähr wie du da hinkommst zu diesem Abschnitt, damit wir so ein bisschen im Bilde sind.
Genau, also ich habe versucht, das, was der Nina, das ist meine Hauptfigur, passiert ist, über 13 Jahre hinweg zu beschreiben. Und wo diese Stelle einsetzt, sind wir im Jahr 1990. Da ist sie in Köln, arbeitet im Krankenhaus und hat gerade einen Brief von ihrer Mutter bekommen. Und liest den. Daraus lese ich ein kleines Stück. Meine liebe Nina, heute ist Dienstagabend, 22.30 Uhr. Ich bin gerade von der Versammlung heimgekommen. Ich wurde heute ins Bürgerkomitee aufgenommen. Es befasst sich mit der Stasi und dem ganzen Wust. Ich stelle den Antrag, dass ich halbtags freigestellt werde. Morgen früh, Punkt 9, bin ich mit einem Vertreter und Staatsanwalt in Nordabteilung Inneres Akten sichern. Ich bin so froh, dass ich mithelfen darf, alles zu entflechten und Akten aufzuarbeiten. Ein Kollege, zu brisant, kann ich doch nicht schreiben. Ich freue mich sehr, dass du eine Wohnung hast. Ich bin stolz, dass du studierst. Ach Nina, es hat sich doch innerhalb von noch nicht einmal einem Jahr alles zum Guten gewendet, ja? Endlich bist du am Ziel deiner Wünsche, ja? Es ist ein anderes Gefühl, Westgeld zu haben. Am Samstag war ich so gerührt, die Menschen strömten auf die Straße, wir waren auch dabei. Vor den Schaufenstern ein Gedränge und Geschiebe, jeder schaute und staunte, vor allem waren die Preise interessant. Vor dem RFT-Geschäft konnte sich alles nur im Schritttempo bewegen. Leider verbringe ich den Urlaub alleine, Papi hat Urlaubsverbot, alle Leiter. Wie geht es dir? Morgen früh nehme ich das Auto mit. Ich will 4 Säcke Sachen zum Moritzplatz bringen. Dort leben 18 jüdische Familien aus der Ukraine. Sie haben nichts mit. Wir haben noch kein Asylgesetz. Ihre Aufenthaltsgenehmigung geht nur bis 4 Wochen. Jetzt fängt Albanien an. Am Donnerstagabend haben wir wieder Bürgerforum mit der Bevölkerung. Wir antworten, die Leute fragen. Das Thema? Stasi, Post, Fernmeldeamt. Bleib gesund, ich hab dich sehr lieb, tschüss, deine Mutti. Ich lasse den Brief sinken, greife die Tasse mit dem kalt gewordenen Tee. Meine Mama. Als ich Fluchtpläne schmiedete, rechnete ich damit, meine Eltern lange oder vielleicht nie wiederzusehen. Ich wollte meine Mutter niemals in die Flucht hineinziehen. Das nahm mit der U-Haft einen anderen Lauf. Sie wurde automatisch über meine Inhaftierung informiert. Lilly reagierte mit Scham und Empörung. In den ersten Wochen meiner Haft glaubte sie mehr den Vernehmern als mir. Erst als tausende junger DDR-Bürger die Botschaften und Zäune stürmten, brachte sie mir Verständnis entgegen. Bei unserem letzten Gespräch in der Haftanstalt Hohenleuben saß sie mir mit funkelnden Augen gegenüber. 5 Strafgefangene hatten im kleinen Besucheranbau des Knastes an weißen Tischchen ihren Angehörigen gegenüber Platz genommen. Zwischen 2 Tischen hockte jeweils eine Wachtel. Mit scheinbar schläfrigen Gesichtern, aber sofort bereit, das Gespräch zu unterbrechen, wenn die haftbetreffende Dinge zur Sprache kommen würden. Und das war eigentlich alles, worüber man redete. Wir rührten in unseren Mitropa-Tassen mit dünnem Kaffee, während an anderen Tischen Obstkuchen kredenzt wurde. Lilly beschwerte sich umgehend, als nur wir keinen Kuchen zum Kaffee gereicht bekamen. Unsere Wachtel murmelte, ihre Tochter hat keine Kuchenerlaubnis. Lilly zog die Augenbrauen hoch und sah mich fragend an. Ich flüsterte, weil ich die Norm nicht erfülle, weißt du? Ich zwinkerte und sie begriff. Als politische Gefangene empfand ich es als meine Pflicht, die Norm so schlecht wie möglich zu erfüllen. Zumal mir das Umrannen von 700 Stück Stofftaschentüchern am Tag kein wirkliches Bedürfnis war. Mein bester Kumpel da oben war Felix, eine herbe Frau, die von allen als Mann behandelt wurde. Felix war groß, muskulös, schmalhüftig und trug einen blonden, das eine Auge verdeckenden Seitenscheitel über einem rot aufgedunsenen Gesicht. Felix brummte immer nur kurze, brutale Kommentare und hatte mich aus unerfindlichen Gründen in sein Herz geschlossen. So kam er auch zu mir, als eines Tages im Oktober die Amnestie verkündet wurde. Mit von bellendem Weinen verzerrter Stimme teilte Felix mir mit, dass wir politischen restlos amnestiert werden sollten. Atemlos vor Freude boxte ich Felix gegen die Schulter. Alter, warum heulst du denn da?
Weil ich in Berlin keine Kohlen im Keller hab, Mann. Ich dachte, ich kann den Winter hier bleiben.
Erst langsam begriff Felix, dass er gar nicht betroffen war. Er wurde nicht amnestiert, was für die Rückkehr seiner brummigen Gelassenheit sorgte. Es dauerte Wochen, bis alle Inhaftierten entlassen wurden. Längst sahen wir täglich die Wartburgs und Trabants der Angehörigen vor der Anstalt stehen und winkten in immer kleiner werdenden Kreis der Verbliebenen, den plötzlich bunt gekleideten Frauen hinterher. Das Laub fiel von den Bäumen und über das weit einzusehende Land fegten schon die Herbststürme. In der aktuellen Kamera verfolgten wir die Grenzöffnung, sahen die lachenden und weinenden Menschen mit gemischten Gefühlen. Jeder, aber auch jeder, konnte sich inzwischen in einen Zug setzen oder über die Grenze laufen. Und wir saßen noch hier fest und nähten Taschentücher. Als von den 105 Frauen unserer Etage nur noch 5 übrig waren, reichte es mir. Ronny, auch eine Kandidatin der letzten Stunde, die wegen totaler Arbeitsverweigerung einmal im Monat den Karzer bezog, lernte die Telefonnummer meiner Mutter auswendig und verließ mich mit dem Versprechen, ihr die Kalamität zu erklären. Mein Entlassungstermin war auf den 23. November festgesetzt worden, 10 Tage nachdem die letzten normalen politischen entlassen worden wären. Meine Mutter besetzte noch am selben Abend das Büro des Bürgermeisters in Magdeburg und ließ sich nicht vertreiben, bis der Bürgermeister in den späten Abendstunden endlich Zeit für sie fand. 3 Tage später kam ich frei. Der Wind heulte um die ehemalige Burg, die ich erstmals von außen sah. Die Hunde an den Laufleinen jaulten zum Abschied. Endlich schlossen sich die großen Eisentore hinter mir. Meine Eltern umarmten mich und ich winkte hinauf in die 3. Etage des Arbeitsblocks, bevor ich in den Skoda stieg, wo mich ein Korb voller Bananen und Multivitaminsäfte auf dem Rücksitz erwartete. Durch das Rückfenster des holpernden Autos sah ich noch lange eine blonde Locke, die im Wind des geöffneten Fensters über der Knastburg wehte.
Also die Tore gingen auf und du warst frei. Was hast du dann mit der Freiheit gemacht? Wie fing dein Jahr 1990 an?
Das Jahr 1990, ja, ich war in Prag. Wir haben uns getroffen mit Freunden aus Magdeburg, aus Berlin, aus Köln, aus Freiburg im Breisgau. Ich glaube, die am weitesten weg angereisten waren aus Wilhelmshaven in dem Moment. Es war ein großes Treffen von Freunden, von Magdeburger, Dresdner Freunden, Berliner Freunden eben. Und es war eine unglaubliche Ekstase und Freude. Und ja, es war ein ganz wunderbares Fest, alle zu sehen. Alle hatten es geschafft, alle waren frei. Der Letzte, der frei kam von meinen Freunden, ist tatsächlich erst kurz vor Weihnachten aus Schwedt, aus dem Militärknast entlassen worden und hatte einen Anruf, der war bei den Amerikanern gewesen in West-Berlin und durfte anrufen. Und ich war am Telefon zufällig
in Freiburg im Breisgau gelandet, bei einem guten Freund von mir, von uns, und wurde gefragt, ob er kommen kann. Dann wurde er einen Flug spendiert bekommen und er hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, ja, komm. Und er hat gesagt, ja, ich komme. Und dann war er ein paar Stunden später da. Und also es war großartig. Es war eine Freude nach der anderen und auch ein bunter Strauß an Möglichkeiten. So fing das Jahr für mich an. Was studiert man oder geht man ins Ausland? Meine Jungs wollten Öltanks putzen in Libyen, wo ich gesagt habe, ihr seid doch bescheuert. Ihr seid jetzt frei, versklavt euch doch nicht gleich wieder. Einige sind Schiff gefahren, andere haben angefangen zu studieren. Ja, es war ungeheuer aufregend.
Und was hast du gemacht?
Ich habe in Köln angefangen, Romanistik, Archäologie und Philosophie zu studieren, aber nur ganz kurz. Und habe dann, ich glaube, 3-4 Mal die Studienfächer gewechselt, verschiedene Kombinationen ausprobiert und habe von Januar 1990 bis September in Köln gelebt und bin dann nach Berlin gegangen. War aber zwischendurch auch ein paar Mal in Berlin gewesen und habe mich da einfach wohler gefühlt.
Warum hast du dich wohler gefühlt? War dir der Westen fremd oder?
Ja, fremd auch. Aber darauf war ich ja vorbereitet gewesen, dass er mir fremd sein wird. Ich wollte ihn lieben. Ich wollte den Westen umarmen und wollte aber vor allem zurückgeliebt werden. Und das ist nicht passiert. Ich war dort fremd. Und das wurde mir, also die Leute waren nicht böse, aber sie waren so fast schockiert. Eine junge Frau, die so viele Fragen stellt, die im Gefängnis gesessen hat. Also ich kam ihnen wahrscheinlich wie eine Wilde vor. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass das zu viel ist, was ich bin, was ich erzähle, was ich wissen will. Dieser ganze Drang, alles aufzuholen, das war zu viel für jemanden, der so ganz ruhig und beschaulich bis dahin gelebt hatte. Also unter Gleichaltrigen, aber auch bei noch 10, 20 Jahre Älteren. Und ich wollte auch einen Mann finden. Ich war eine junge Frau und habe gemerkt, die Männer haben eher Angst vor mir und sind verschreckt. Und da habe ich mich dann ganz schnell entschlossen, irgendwo anders mein Glück zu suchen. Und am besten da, wo ich beides habe. Ich bin dann in den Prenzlauer Berg gezogen, habe eine Wohnung besetzt und hatte meine Sparkasse aber in Wedding und habe also die Vorteile jedes Stadtteils genutzt und habe mich dann pudelwohl gefühlt in Berlin, muss ich wirklich sagen. Das war ein wunderschönes Ankommen. Woran ich mich sehr gerne erinnere im Jahr 1990 war das Konzert von Pink Floyd, irgendwann im Sommer. Und wir waren gerade zufällig wieder in Berlin, eine kleine Gruppe von Freunden, meine Magdeburger Freunde, und ich hatte einen 4 Jahre jüngeren Geliebten dabei und wir haben uns eigentlich auf unseren Sommerurlaub vorbereitet. Und in diesem ganzen überglücklichen Gefühlsschwang kamen wir nach Berlin und stellten fest, was, Pink Floyd spielt heute Abend am Potsdamer Platz und wir haben keine Karten, wir müssen dabei sein, wir müssen dahin. Und sind dann einfach losgelaufen und kamen am Weinhaus Hut an, haben gemerkt, dahinter wird schon, ja, wird geprobt, gestimmt. Man hörte was und wir wollten das unbedingt sehen. Und da habe ich geklingelt, einfach an ein paar Klingeln in diesem Weinhaushut. Und eine Stimme kam, eine ältere Frau ging an die Klingel und sagte, ja, was möchten Sie denn? Und da habe ich gesagt, wir sind hier zu Besuch und da ist gleich ein Konzert. Und das wäre so schön, wenn wir das sehen könnten. Wir haben keine Karten. Können wir nicht vielleicht auf Ihr Dach? Na, die sagt, na, das ist ja mal was. Na gut, hat dann erstmal aufgemacht. Wir sind hochgegangen, kam an ihrer Wohnungstür vorbei. Man hat sie mich gesehen, wir haben uns ein bisschen unterhalten und hat sie mir eine Flasche Wein geschenkt. Das war großartig und hat gesagt, habt viel Spaß. Und dann hat sie uns die Bodentür noch, ach ja, sie kam noch mit hoch, hat uns die Bodentür aufgeschlossen und dann waren wir auf dem Dach und haben dort eine Flasche Wein getrunken und gesehen. Also das ganze Konzert gehört, die Schwebebahn fuhr vorbei. Das war so grandios und die Mauer stürzte ein. Also das war für mich nochmal ein Fest.
Und hast du das auch verfolgt, so was so an politischen Sachen? Ja, es war ja ein wahnsinnig spannendes Jahr auch für die DDR-Politik. Zum ersten Mal fand ja auch Politik statt, ja. Und auch diese Wahl im März 1990.
Ja, ja.
Hast du das verfolgt oder war das für dich eher uninteressant?
Das war für mich tatsächlich eine Randerscheinung und ich wollte einfach nicht mehr dicht dran an das Ganze. Und als ich dann auch noch mitbekommen habe, dass in Magdeburg und Weimar, weil ich da eben Leute kannte, mein jüngerer Bruder hat in Weimar angefangen zu studieren, in Magdeburg gab es noch Freunde, dass es Überfälle von Rechtsradikalen gab, dass es Tote gab. Schlimme Zeit, die ich verdrängt habe, also auch das Politische. Ich bedauere das heute ein bisschen, aber für mich stand im Fokus erstmal die Welt sehen und nachholen, was ich verpasst hatte. Und lesen, 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 alles, was ich vorher nicht lesen konnte.
Und wie standst du zur Wiedervereinigung?
Nicht kritisch genug. Also ich sehe oder habe das erst später begriffen. Ich war da noch nicht so weit zu durchschauen, was falsch gelaufen ist und wo andere Wege hätten eingeschlagen werden können. Ich fand es einfach erstmal gut, dass die DDR komplett aufgehört hat zu existieren und habe da auch keinen anderen Weg gesehen, habe erst nach und nach gemerkt, dass das vielleicht auch doch nicht so der goldene Weg ist, obwohl ich natürlich auch keinen anderen Plan auf Tasche gehabt hätte.
Du warst ja damals 24.
23.
Das heißt, deine Eltern waren jünger als wir heute. Ja. Wie siehst du die heute, wenn du so zurückschaust? Wie siehst du deine Eltern in dieser Zeit?
Die haben beide großes Glück gehabt, dass sie, also meine Mutter, sowieso engagiert und flexibel genug war, sofort zu reagieren und sich umzustellen, einen Hochschulabschluss noch nachzumachen, eine gute Arbeit zu haben. Und mein Vater, der einfach sehr viel Glück gehabt hat, der war auch vorher nicht in der Partei gewesen, hat immer versucht, so einen goldenen Mittelweg für sich zu finden und ist weich gefallen. Also es hätte ihn auch anders treffen können. Und er hat aber auch ein großes Fachwissen, wo er dann als Seniorberater bei verschiedenen Firmen noch eine Weile tätig war. Und sie waren fit und gesund genug, um sich die Welt anzuschauen. Also insofern habe ich mich gefreut für sie, dass das eine große Bereicherung war und sie auch Chancen bekommen haben, die sie dann genutzt haben, zum Glück.
Und habt ihr jemals über die Haft gesprochen oder war das eher so ein Tabu?
Ja, natürlich haben wir drüber gesprochen und es gab kein Tabu mehr seitdem. Also für mich gibt es das bis heute nicht mehr. Wir haben das ausgewertet. Es gab ein Zerwürfnis in diesen Monaten, in denen ich im Gefängnis gesessen habe, weil mein Vater zu einer Aussage gedrängt wurde, er hat sich komplett von mir distanziert und ich habe da sehr drunter gelitten, als ich das gelesen habe und habe erst später, als ich ihn zur Rede gestellt habe, auch seine Nöte wahrgenommen. Es ging hart zur Sache. Wir haben uns da auch, wir haben uns nicht gestritten, aber wir haben uns endlich mal all die Wahrheiten gesagt, wie wir uns wehgetan haben. Ich natürlich viel brutaler, weil man als Kind und Jugendlicher mit seinem Aufbegehren natürlich da auch kein Maß kennt. Aber ich habe ihm auch Vorwürfe gemacht, die er angenommen hat. Also es war ein offenes Miteinanderreden und ein Aufeinanderzugehen. Und also das haben wir geklärt, ein für alle Mal, auch tränenreich.
Es ist ja in vielen Familien nicht passiert. Also von daher kannst du ja wirklich sagen, dass du Glück gehabt hast. Ja,
aber ich hätte sonst auch nicht weitermachen können. Also wenn ich was gelernt habe, ist es auch eine gewisse Kompromisslosigkeit. Wenn Dinge eben nicht gehen, dann muss man sich da auch nicht weiter verzetteln. Und ich habe das verlangt und zum Glück bin ich da auf Menschen gestoßen, immer in meinem nächsten Umfeld, die da mitgegangen sind, zum Glück, ne? Und wo es eben nicht geklappt hat, hat man sich eben auch mal richtig verstritten und ist andere Wege gegangen.
Das Jahr begann in Prag und wo endete es?
Ja, gute Frage. Wo endete das Jahr 1990? Ich weiß es nicht mehr, also kann es nur irgendein illustrer Berliner Club tief unter der Erde gewesen sein. Also wir fingen an zu tanzen und Drogen zu nehmen und da fehlt mir ein ganzes Stück Erinnerung. Also da würde ich das jetzt ganz nonchalant mit einordnen. Wir fingen an, elektronische Musik zu hören und ja, Freunde von mir machten eine Kneipe auf am Wasserturm im Prenzlauer Berg, die Kommandantur, und ich habe einige Semester versäumt, nachdem ich nach Berlin gekommen war, die ich hätte studieren sollen können. Aber es war eine gute Zeit. Ich habe alles nachgeholt, was mir gefehlt hat.
Und wusstest du damals schon, dass du schreiben wirst, dass das dein Beruf sein wird? Oder was hast du dir vorgestellt, was du werden willst oder mal machen willst?
Ich hatte ganz lange den Traum, dass ich Kulturarbeiter sein würde, wollen würde. Also was tun, was schöpfen für andere. Also das hatte ich in Magdeburg schon angefangen, habe Konzerte organisiert gehabt Und das war so ein bisschen immer noch mein Traum. Und ich wusste dann irgendwann nicht, wie ich das umsetzen konnte. Andere haben es gemacht. Ich habe daran teilgenommen mit viel Spaß. Und das hat sich dann so von innen heraus ergeben. Und irgendwann, als ich ein Kind geboren hatte, da war es dann auch mit dem Schreiben raus plötzlich, dass ich wusste, das ist es, was ich jetzt will. Und das ist meine große Leidenschaft. Das hat lange gedauert, bis ich mir das klar gemacht habe.
Okay, unsere Zeit ist um.
Okay.
"30 über 90" ist ein Podcast des Literaturforums im Brechthaus in Zusammenarbeit mit dem Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung.